Ich überspringe jetzt die nächsten Verse ab Vers 17 bis Kapitel 3, Vers 10. Berichtet Paulus über sein Bemühen um Kontakt mit der Gemeinde. Und da spricht er in den Versen 17 bis 20 von diesem Bemühen, sie zu sehen. Und in Kapitel 3 sagt er dann am Anfang, darum, da wir es nicht länger ertrugen, gefiel es uns, in Athen alleine gelassen zu werden, und wir schickten Timotheus, unseren Bruder und Gottesdiener und unseren Mitarbeiter an der guten Botschaft Christi, euch zu festigen und so weiter. Dieser Ausdruck, gefiel es uns allein gelassen zu werden, ist interessant. Es zeigt, wie sehr Paulus seine Mitarbeiter schätzt, auch wie er angewiesen ist auf ihre Hilfe. Beides muss bedacht werden. Seine Liebe zu ihnen, sodass sie für ihn von daher unentbehrlich sind, praktisch, aber auch ganz praktisch die Notwendigkeit von Mitarbeitern. Man bedenke, dass jene Zeiten nicht so viel Komfort mit sich brachten wie unsere. Man hatte keine Autos und so weiter. Es gab aber dennoch Gepäck. Wir können uns vorstellen, dass Paulus einige Pergamente mit sich bringt. Er spricht auch von diesen. Manchmal ist es notwendig, sie irgendwo zurückzulassen, abzulagern, weil er nicht alles mitnehmen kann. Und dann braucht es auch Leute, die das tragen und so weiter. Er hat einige Mitarbeiter. Wir können nicht von allen sagen, die er als Mitarbeiter nennt, dass sie auch das Wort verkündet haben. Von Timotheus wissen wir, dass er nicht nur diakonischen Dienst tut, also den praktischen Helferdienst, sondern auch verkündet. Aber er wird beides gemacht haben. Er wird Koffer getragen haben, beziehungsweise Gepäck, und auch verkündet haben, wie Paulus auch selbst Hand ans Werk legt, wenn es ums Praktische geht, nicht nur verkündet. Also jetzt in diesem Zeichen ist es bedeutungsvoll, dass er Timotheus gehen lässt. Er setzt Prioritäten. Jetzt ist es wichtig, dass ich einmal verzichte auf seine Hilfe, denn die Geschwister in Thessalonich brauchen ihn mehr, als ich ihn brauche. Solche Entscheidungen müssen getroffen werden. Und sie werden von uns getroffen. Ja? Gefiel es uns? Manchmal kann man sagen, wie in der Apostelgeschichte 15, es gefiel dem Heiligen Geist und uns. Aber das sagt man nicht immer. Das heißt, zur biblischen Zeit unterscheidet man nicht immer zwischen direkter Führung Gottes oder einfach Führung Gottes und menschlicher Entscheidung. Es wird eher so aufgefasst. Wenn wir wissen, und das ist wahr, dass der Heilige Geist in uns wohnt, dass Christus in uns wohnt, in uns lebt, in uns webt, in uns denkt, dann ist es so bei einer normalen Beziehung des Jüngers Jesu zu seinem Herrn, was er denkt und spricht, ist normalerweise in Ordnung. Und zwar von Gott gegeben, beeinflusst, geprägt, von ihm geprägt. Und deshalb können neutestamentliche Sprecher auch sagen, wir haben entschieden oder wir haben dieses beschlossen. Ich beschloss, Timotheus zu schicken, weil er vor dem Herrn seine Entscheidung traf und es in diesem Fall von Gott her für weise hielt, dass Timotheus zurück nach Thessalonich ging. Solche kleinen Aussagen sind manchmal wichtig, auch für unser Denken. Wir gehen manchmal zu weit in eine gewisse Richtung. Wir überziehen Gottes Wort an einigen Stellen und sagen, ja, so steht es geschrieben. Natürlich steht es so geschrieben, aber es steht auch etwas anderes geschrieben. Und beides zusammen ist Gottes Wort. Und jetzt müssen wir überlegen, wie verhält sich das eine zum anderen. wenn wir verstehen, dass wir vom Heiligen Geist gefüllt sein sollen, dann ist klar, dann sind auch die Stellen klar, die einfach von menschlicher Entscheidung sprechen. Denn es wird erwartet, dass der Heilige Geist einen auch darin führt, auch wenn einem das nicht immer bewusst ist. Ich muss mir nicht bewusst sein, dass Gott mich leitet. Er kann mich dennoch leiten. Wenn sonst nichts zwischen mir und dem Herrn ist, darf ich das erwarten, wenn ich alles ins Gebet genommen habe und vor ihm die Entscheidungen treffe. Vers 6. Jetzt aber, da Timotheus von euch zu uns gekommen ist und uns die gute Botschaft von eurem Glauben und eurer Liebe gebracht hat, merken wir, worauf es ihn ankam? Sind Glaube und Liebe die einzigen Früchte des Geistes? Sie sind Frucht des Geistes. Aber es gibt noch Friede, Freude, Sanftmut und Keuschheit und so weiter. Aber für Paulus ist es klar, dass das Christenleben getragen ist von diesen Zweien. Und die sind entscheidend für das geistliche Wohl, auch für die andere Frucht des Geistes. Diese sind die vorzüglichen, das heißt die vorrangigen, besser so. Sie sind die vorrangigen. Und von diesen beiden hält Paulus den Glauben als das Entscheidende. Ich habe jetzt nicht Zeit, auf alles einzugehen, aber das wird im 1. Thessalonicher Brief klar. Wenn der Glaube intakt ist, gesund ist, dann erwartet Paulus, dass von dort her auch Liebe sich offenbaren wird. Aber diese zwei, nach denen fragt er, wenn er über das geistliche Wohl der Thessalonicher besorgt ist. Und wenn Timotheus hingeht und nach der Gesundheit der Christen sich erkundigt, dann will Paulus wissen, wenn er zurückkommt, wie steht es mit ihrem Vertrauen zum Herrn Jesus? Und wie steht es mit ihrer Liebe zum Herrn und zueinander? Ja? Denn das sind die zwei entscheidenden, die kardinalen Tugenden eines Christen. Warum ist das so? Weil wir durch den Glauben überhaupt Kontakt mit Gott bekommen. Und wir haben es hier mit der Beziehung zum Allmächtigen zu tun. Gott hat gesprochen und wir vertrauen ihm, wir antworten im Glauben und so nehmen wir das Evangelium an. Das heißt, der Glaube ist der Schlüssel zur Beziehung zu Gott. Und er ist auch das tragende Element weiterhin aus Glauben, Römer 1, Vers 16, zum Glauben oder 17. Aus Glauben zum Glauben, das heißt, es setzt sich so fort, wie ihr angenommen habt, Kolosser 2, Vers 6, so, wie ihr angenommen habt den Herrn Jesus Christus, so wandelt in ihm. Im Glauben angenommen, im Glauben leben wir. Deshalb nennen wir es auch das Glaubensleben, das Leben eines Christen. Petrus sagt, 1. Petrus 1, Vers 5, ihr werdet bewahrt durch den Glauben. Durch den Glauben bleibt die Beziehung zu Jesus Christus aufrecht. Also, der Glaube ist der Schlüssel zu unserer Beziehung zu Gott. Und wie verhält es sich mit der Liebe? Die ist das Wesen. Die ist die Kraft, der Inhalt unserer Beziehung zu Christus. Wenn diese intakt ist, dann ist auch das andere da. Einige meinen, bei Galater 5, Vers 22 einen Doppelpunkt setzen zu dürfen, nach Liebe. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Doppelpunkt. Und das andere würde gleichsam der Inhalt von diesem sein. Das ist nicht ganz abwegig, obwohl ich das nicht so in einer Bibelübersetzung punktieren wollte. Aber der Gedanke ist nicht ganz abwegig. Wenn die Liebe da ist, dann erwächst aus ihr Geduld. Es gehört zur Liebe, dass sie geduldig ist. Das sagt Paulus in 1. Korinther 13. Es gehört zur Liebe, dass sie wahrhaftig ist und sensibel, sanftmütig und so weiter. Deshalb kann Paulus seine Erwartungen an die Thessalonicher in diese zwei Wörter, in diese zwei Begriffe kleiden oder zusammenfassen. Von eurem Glauben und eurer Liebe gebracht hat, und dass ihr uns allezeit in gutem Andenken habt. Warum fragt ihr das? Will er groß erscheinen in den Augen der Thessalonicher? Nein. Er fragt nach ihrer Liebe. Und wenn sie echt sind in ihrer Liebe, dann werden sie bestimmt ihren Vater in Christus lieben. Das ist ganz gesund so. Und deshalb darf er das ruhig so sagen. Ihr habt uns in guter Erinnerung, in gutem Andenken und euch sehr verlangt, uns zu sehen. Das ist charakteristisch der neutestamentlichen Gemeinde. Überall, wenn sie reisen, erwarten sie, Christen zu treffen, und dann lieben sie sich sofort, weil beide den Herrn Jesus lieben. Sie halten Ausschau nach Christen, um uns zu sehen, gleich wie auch uns euch. Deswegen, Brüder, wurden wir auch in aller unserer Bedrängnis und Not getröstet über euch durch euren Glauben. Hier ist es. Der Glaube war das Entscheidende. Weil wir nun leben, wenn ihr feststeht im Herrn. Merken wir uns das. Wir leben jetzt, nachdem wir diese Nachricht bekommen haben. War Paulus ein Sterbender, als er auf die Nachricht wartete? Ja, er litt wirklich. Seine Kräfte waren am Abnehmen. So sehr verlangte ihn nach diesen. Es schmerzte ihn, nicht zu wissen, wie steht es um sie. Er war besorgt um ihr Seelenheil, um ihr geistliches Wohl. Jetzt lebt er auf, seelisch, und ist wieder zu Kräften gekommen. Natürlich hat der Heilige Geist ihn durchgetragen, aber er bringt seine seelsorgerliche Sorge zum Ausdruck auf diese Weise. Weil wir nun leben, wenn ihr feststeht im Herrn. Denn was für einen Dank können wir Gott in Bezug auf euch bringen, ob aller Freude, mit der wir uns euretwegen freuen vor unserem Gott. An dieser Stelle schrieb ich, welch ein Hirte. Ja. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was für eine Freude das ist, dass wir jetzt das gehört haben von euch. Ja. Diese Liebe zueinander und diese Sorge, die man füreinander trägt. Weiteres Bemühen haben wir in Vers 10. Bei Nacht und bei Tag flehen wir ja aufs Allerdringlichste, euer Gesicht sehen und die Mängel eures Glaubens ergänzen zu dürfen. Immer noch möchte er sie sehen und er hofft, dass es noch so kommt. Und wahrscheinlich ist es auch so gekommen, denn in Vers 11 bis 13 schreibt er in seinem Gebet: Aber er selbst, unser Gott und Vater und unser Herr, Jesus Christus, lenke unseren Weg zu euch. Wir dürfen annehmen, dass dieses Gebet erhört wurde. Aber der Herr mache euch reich. Gutes Gebet. Der Herr mache euch reich. Die Korinther waren reich an Gnadengaben und so weiter. Dafür dankt Paulus. Ist er dankbar in Kapitel 1? Der Herr mache euch reich und überfließend. 1. Korinther 5, Vers 15, Vers 58. Dass wir reich werden im Werk des Herrn, ist sein Wunsch. Überfließend in der Liebe zueinander und zu allen, das heißt auch zu den Verlorenen, gleich wie auch wir sie zu euch haben, zur Festigung eurer Herzen. Aha, nicht zu schnell lesen. Noch einmal Vers 12 und dann Anfang 13. Der Herr mache euch reich und überfließend in der Liebe zur Festigung eurer Herzen. Merken wir, wie wichtig die Liebe ist? Ist hier die Erklärung für manches unfeste Herz? Die Lehre ist betroffen von unserer Liebe zum Herrn. Und umgekehrt, die Liebe zum Herrn durch unsere Lehre. Beides ist miteinander verzahnt, sodass sie untadelig in Heiligkeit sind vor dem Angesicht dessen, das heißt die Herzen. Wenn der Herr kommt, mögen sie untadelig sein, unsträflich vor dem Angesicht dessen, wenn wir einmal vor seinen Augen stehen und er uns durchschaut, wie stehen wir dann da? Mit Freude? Der Gott und unser Vater ist bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Die ganze Gemeinde ist dann da, wenn die Thessalonicher vortreten. Dieser Gedanke der Darstellung, des Auftretens, der findet sich immer wieder in neutestamentlichen Schriften. Das gehört zur Lehre von der Wiederkunft Christi, dass es eine Darstellung gibt der Gläubigen. und dass alle zusammen dort auftreten, wie in einer Parade gleichsam. Ja. Natürlich nicht so formal, aber doch die Darstellung. Von dieser Darstellung spricht er auch in Kolosserbrief Kapitel 1 in den 20er Versen da. 20 bis 23, zwischen 20 und 23. Im zweiten Teil des 1. Thessalonicher Briefes, das sind die Abschnitte zwischen 4.1 und 5.24, haben wir Lehrmäßiges. Und hier möchte ich einiges streifen. In Kapitel 4, Vers 1 bis 12 haben wir einige Bitten. Und dann ab Vers 13 bespricht er einiges zur Wiederkunft Jesu Christi. Einige Bitten stellt er an die thessalonischen Christen. Die Bittweise haben wir gleich am Anfang. Zum Gebliebenen also, Brüder, wir bitten euch und rufen auf im Herrn Jesus. Wir bitten euch. Wie tut er das? Er ruft auf. Hier haben wir wieder dieses Wort, nicht ermahnen, sondern aufrufen. Ist ein positives Wort, nicht ein negatives Wort. Und er tut es im Herrn Jesus. Er weiß, er ist im Herrn Jesus. Er lebt im Herrn Jesus. Er spricht mit ihm. Im Geist ist er mit ihm verflochten, verwachsen. Und alles, was er tut, kommt vom Herrn Jesus her. Den Korinthern schreibt er im 2. Korintherbrief, Kapitel 2, wir sind ein Wohlgeruch Christi. Christi Geruch geht durch uns für Gott. Es wird verbreitet, ja. Er kommt vom Herrn her. Alles, was er tut, ist im Herrn, geschieht im Herrn und vor dem Herrn. Wir bitten euch und rufen auf im Herrn Jesus. Herr, übrigens in der vollen Kraft dieses Wortes. Herr hat im Hintergrund den Gottesnamen Adonai im Alten Testament. Er ist die Gottesbezeugung Jesu im Neuen Testament. Herr Jesus heißt, Jesus ist der allmächtige Herr des Alten Testamentes, der Schöpfer und Erhalter des Universums, Hebräer Kapitel 1. Nicht nur ein bestimmter Herr sowieso, wie jeder von uns Herr genannt wird oder vielleicht Herr genannt werden will. Der erste Ausdruck, zum Gebliebenen, nicht zum Schluss, das bedeutet das Wort nicht. Das Wort bedeutet der Rest von einem größeren Teil oder von einem größeren, zu dem das geblieben ist. Es muss auch nicht der kleinere Rest sein. Es kann die zweite Hälfte sein, wie im Philipperbrief. Einfach zu dem, das noch geblieben ist. Ich habe euch Wesentliches mitgeteilt. Und jetzt wäre noch manches zu sagen. Und ich kann, vielleicht könnt ihr sagen, ich kann euch nicht alles sagen. Aber zu diesem Gebliebenen möchte ich noch Folgendes sagen. Man darf das Wort nicht zu eng, aber auch nicht zu weit ziehen. Die erste Bitte haben wir in Mitte Vers 1. So wie ihr von uns Unterweisung empfingt, wie ihr zu leben hättet und Gott angenehm zu sein, damit ihr in reicherem Maße zunehmen möchtet. Hier muss vielleicht zur Übersetzung etwas gesagt werden. So wie ihr von uns empfingt, lautet der Text. Aber das ist etwas zu knapp. Vorausgesetzt ist der Gedanke der Unterweisung. Das heißt, es geht hier um Unterweisung und deshalb darf dieses Wort ergänzt werden, zum Text noch ergänzt werden. So wie ihr von uns Unterweisung oder Anleitung empfingt, der nächste Satzteil, wie ihr zu leben hättet und Gott angenehm zu sein. Ich darf etwas weitergeben zum Verständnis der Heiligen Schrift. Das Wörtchen und ist im Deutschen etwas enger als im Griechischen. Das griechische Wort ist kai, k-a-i, im Deutschen geschrieben. Und das kann sehr verschieden eingesetzt werden. Und wenn wir das Alte Testament heranziehen, das griechische Gebrauch des Wort ebenso wie das hebräische, dann merken wir, dass es viele Stellen gibt, oder manche, in denen und im Deutschen mit das heißt ersetzt werden kann. Und mir scheint, wir hätten hier einen solchen Fall. Und wir könnten so übersetzen: So wie ihr, wir bitten euch, wir müssen den ersten Teil, wir bitten euch und rufen euch auf im Herrn Jesus, so wie ihr von uns Unterweisung empfingt, wie ihr zu leben hättet. Und wie ist das? Doppelpunkt. Oder das heißt, Gott angenehm zu sein. Wie soll man leben? 2. Korinther 5, Vers 9. Wir sind bestrebt, Gott Wohlgefällige zu sein. Das ist das Ziel unseres Lebens. Nicht uns selbst zu gefallen, Römer 15 wird das verboten. Paulus sagt, nicht sich selbst zu gefallen. Unser Herr hat das nicht getan. Er lebte nicht sich selbst gefällig, sondern um anderen zu gefallen. Und deshalb hat er auch Leiden auf sich genommen, weil er nicht sich selbst gefiel. Er zitiert dort sogar Jesaja 53 in diesem Zusammenhang. So viel erwartet er und mutet er auch den Gläubigen zu, dass sie bereit sind, anderen zu gefallen, bis dahin, dass sie ihre Peitsche annehmen. Christen geißeln einander. Und diese Hiebe, Peitschhiebe, soll ich auch bereit sein, auf mich zu nehmen, nach Römer 15, in den ersten Versen, weil ich nicht mir gefällig lebe, sondern zum Gefallen anderer, vor allem dem Herrn, des Herrn. Ja? Aber in diesem Zeichen, dass ich dem Herrn wohlgefällig sein will, nehme ich dieses auf mich, weil ich den anderen liebe. Und ich will ihm nichts antun. Ich verteidige mich nicht. Ja? Ich gehe nicht in die Defensive. Defensive ist immer Angriff. Sondern ich lasse es über mich ergehen. Und Römer 12, die letzten Verse, ich überlasse die Verteidigung Gott, die Vergeltung. Die überlasse ich ihm. Also, dem Herrn angenehm zu sein, das ist das Ziel unseres Lebens. Ihm Freude zu machen, ganz einfaches Deutsch. Wozu hat der Winzer Trauben? Wegen der Freude. Wein trinkt man nicht wie Wasser. Den behandelt man ganz besonders. Ja. Wenn man den eingießt, dann spricht man etwas Besonderes zum Wohl. Das wird feierlich eingenommen. Und dies ist ein besonderer Genuss. Ja. Freude ist das Anliegen. Hier geht es nicht um das Alltägliche. Natürlich gibt es den Bauernwein oder den Bier, der leichten Alkoholinhalt hat, den gebraucht man als Getränk, ja? Aber nicht den Wein. Die Trauben hat man zur Freude, der Winzer hat sie zur Freude. Natürlich haben sie Nährinhalte. Aber wenn Jesus davon spricht, dass der Vater der Winzer ist, der nach den Reben schaut, dann dürfen wir dort dieses Ziel erkennen, dass er die Reben hat, weil er Freude an uns haben will. Die Frucht des Geistes ist das, was dem Herrn Freude macht. Gnade ist nicht nur etwas, das der Herr uns verleiht, sondern das wir dem Herrn bringen sollen. Er will Gnade bei uns haben, das heißt Gunst. Wir sollen Freude an ihm haben und er will Freude an uns haben. Das Ziel des Christen ist, Gott wohlgefällig zu sein, ihm Freude zu bereiten. Und das klingt hier an. Gott angenehm zu sein, das ist die Lebensweise, die von uns erwartet wird. Damit, hier könnte man vielleicht auch das deutsche Wort das, D-A-S-S, gebrauchen. Das heißt, Gott angenehm zu sein, dass ihr in reicherem Maße, das würde heißen, das, was jetzt folgt, wäre wieder eine Art Inhaltsangabe für das eben Angesagte, wie wir zu leben haben, dass ihr in reicherem Maße zunehmen möchtet. Das ist die Bitte, dass ihr in reicherem Maße zunehmen möchtet. Interessante Formulierung. Nicht nur, dass ihr zunehmen möchtet, oder in reichem Maße zunehmen, sondern in reicherem Maße. Das heißt, noch reicher als bisher. Ich bitte euch, dass ihr schneller zunehmt. Aha. Fleiß. Macht euch auf die Socken, ihr Christen. Ja. Wir haben etwas zu tun. Der Herr ist da. Er ist für uns gestorben. Er lebt heute. Macht ihm Freude. Bitte, jetzt mal auf. Er fordert sie auf. Ja. Lebt nicht nur für euch selbst. Dreht euch nicht nur um den Alltag und eure Aufgaben da zu Hause. Lasst eure Gedanken einmal um den Herrn drehen. Lasst ihn euch wichtig sein. Hegt das Verlangen, ihm wohlgefällig zu sein. Und nehmt in reicherem Maße geistlich zu als bis jetzt. Nehmt zu an der Liebe, Freude, Friede, Geduld und so weiter. Sorgt dafür, dass ihr wächst und zunehmt. Ja, können wir dafür etwas tun? Und wie? Die Mittel sind da. Das Wort Gottes ist da. Der Heilige Geist ist da. Wachstumsmöglichkeiten gibt es. Die Leiden, die Schwierigkeiten sind da. Sie wollen uns wachhalten. Es sind Sticheln Gottes, die uns wachhalten sollen. Im Weiteren führt der Apostel einen Appell aus oder eine Berufung. Er beruft sich auf einiges, um sie zu motivieren. Merken wir hier die Vorgehensweise, die Denkweise des Apostels. Der Apostel ist ein Denkender. Er weiß um Logik, um Beweggründe, um Gründe überhaupt. Warum solltet ihr in reicherem Maße zunehmen? Warum solltet ihr den Herrn lieben und ihm wohlgefällig sein? Aus folgenden Gründen. Denn ihr wisst, welche Anweisungen wir euch durch den Herrn Jesus gaben. Bedenkt einmal, was wir euch sagten, als wir bei euch waren. Das war Wort vom Herrn Jesus. Das war Gottes Wort. Ja? Ihr könnt euch nicht einfach darüber hinwegsetzen. Ihr habt das Gebot. Ja? Jetzt wird erinnert an den Befehl. Gottes Wort ist Befehl. Ich kann nicht ausweichen. Ich bin geboten. Das ist ein Beweggrund, den Paulus auch in 2. Korinther 5 anführt, wenn er von Beweggründen dort spricht, ab Vers 9. Jetzt appelliert er an den Willen Gottes, Vers 3 bis 8. Denn das ist der Wille Gottes. Jetzt spezifiziert er, geht er ins Besondere. Wenn er gesprochen hat von den Anweisungen, vom Willen des Herrn Jesus, dann sagt er, dieses gehört zum Willen Gottes. Eure Heiligung. Was heißt das, Heiligung? Zusonderung im Zeichen von Absonderung oder Absonderung im Zeichen der Zusonderung. Vor allem aber die Zusonderung, denn der Herr steht im Mittelpunkt. Nicht nur das, was wir zu lassen haben, das wäre etwas gesetzlich gedacht, sondern zuerst steht der Herr im Mittelpunkt. Wir sind ganz für ihn da, er hat uns erkauft. 2. Korinther 5, 14 und 15. Wir schlussfolgern folgenderweise. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Damit die, die leben, nicht für sich selbst lebten, sondern für den, der für sie starb und auch auferweckt wurde. Wir sind für ihn da, ihm geweiht, ihm zugesondert, für ihn da. Wir gehören ihm und dürfen nicht selbst bestimmen. Dass ihr euch der außerehelichen Geschlechtsverbindung enthaltet, jetzt wird er noch deutlicher oder noch spezifischer besser. Außereheliche Geschlechtsverbindung ist eine lange Formulierung für ein kürzeres griechisches Wort, auch ein kürzeres deutsches, das Luther gebraucht. Er schreibt wohl Unzucht, stimmt das? Wie? Hurerei. Ah ja, manchmal steht Hurerei, manchmal Unzucht. Hurerei, dabei denkt man auch oft an die ausgeartete Form beziehungsweise an die käufliche Liebe. Das ist hier nicht nur gemeint. Hurerei wäre zu spezifisch, sondern das Wort enthält jegliche Art von außerehelicher Geschlechtsverbindung, Ehebruch, Hurerei, Unzucht, jegliche Form der Untreue, der Frau gegenüber beziehungsweise dem Partner gegenüber ist vom Wort Gottes her verboten. Sogar schon am Auge, sagt der Herr Jesus. Im Einzelnen, und jetzt spricht er wohl die Männer an, dass jeder von euch wisse, das eigene Gefäß in Heiligkeit und Ehre zu gewinnen. Dieses kurze Wort liefert einen ausgezeichneten Text für eine Reihe, für eine Serie über das Eheleben. Das Gefäß will gewonnen werden. Das Gefäß ist die Frau, der Gegenstand der Liebe des Mannes. Und dieses Gefäß soll in Heiligkeit und Ehre gewonnen werden. Auch durch das ganze Eheleben. Nicht in leidenschaftlicher Lust. Ich habe jetzt nicht die Zeit, auf die Einzelheiten einzugehen, aber das sind bedenkenswerte Formulierungen des Apostels. Gleich wie auch die, die von den Völkern sind, die Gott nicht kennen. Das heißt, die nicht die Menschen außer Christus. Der Begriff Ethne wird manchmal mit Heiden übersetzt, manchmal mit Nationen. Das ist eine irrige Übersetzung übrigens, denn es geht nicht um Nationen. In den meisten Fällen oder in sehr vielen Fällen geht es um einzelne Personen, einmal in den Völkern außerhalb des Judentums, dann aber vom christlichen Standpunkt bei allen denen, die außerhalb der Gemeinde sind. Da wird die Gemeinde so betrachtet wie das alttestamentliche Volk Israel. Es ist jetzt der Ethnos, das heißt das Volk Gottes, und alle anderen sind jetzt die Goyim, das heißt die Heiden, wenn sie auch Juden sind. Ja, das sind dann all die anderen. Paulus kann die Gegenüberstellung auch so auffassen oder zum Ausdruck bringen. In diesem Fall wahrscheinlich auch so. Denn bedenken wir, dass wir in Thessalonich Judenchristen und Heidenchristen haben. Zuerst war er ja in der Synagoge und dort bekehren sich Menschen, aber dann auch wohl Heiden. Und das ist der Hintergrund hier. Nicht in leidenschaftlicher Lust, gleich wie auch die, die von den Völkern sind oder die außerhalb sind. Meistens, er dürfte sich auf nicht-jüdische Menschen beziehen. Aber auch im Judentum war die Lust, die Fleischeslust sehr stark. Das merken wir aus den Evangelien, wenn Jesus die Pharisäer anspricht oder wenn sie mit ihren Fragen kommen. Denn die Ehescheidung war ja sehr, sehr geläufig im Judentum. Und das spricht dafür, dass die Fleischeslust sehr stark bestimmt, das Leben der Gesellschaft bestimmte. Es war also nicht nur bei den Heiden, aber bei Heiden war es wirklich ausgeartet. Ich denke, es ist in dem Roman Ben-Hur, wo einmal die Beschreibung vorkommt, wenn er einen Spaziergang macht, ich denke, es ist in Antiochien, wie sich die Menschen dort im Park verhalten. Es ist schlimm. Das war Gang und Gäbe, diese Ausartung, wie es auch heute unter uns der Fall ist. Dass er nicht zu weit gehe und über Vorteile in der Sache seinen Bruder, und das ist auch unter Christen, sogenannten Christen wenigstens, auch evangelikalen Christen, ich sage so genannt, weil die so etwas machen, sich in die Kategorie von Nicht-Christen begeben. Epheser Kapitel 5. Jemand, der in Sünde lebt, verdient die Bezeichnung Nicht-Christ von seinem Verhalten her über eine gewisse Zeit hinweg. Wenn er sich wie ein Nicht-Christen verhält, verdient er die Bezeichnung Nicht-Christ, obwohl Gott das Herz kennt. Aber deshalb muss ich das hinzufügen, denn zu schnell nennen wir die Christen, die in Sünde leben, was nicht alles in Gemeinden heute geduldet wird, ist erstaunlich. ob das nun Brüdergemeinden sind, freie evangelische Gemeinde, taufgesinnte Gemeinde, wie immer sie auch heißen mögen, die alten evangelikalen Gemeinden, die sind durchzogen von sündhaftem Verhalten von Teilnehmern oder Menschen in diesen Reihen. Er soll seinen Bruder nicht übervorteilen, das heißt, nicht nach der Frau eines Bruders schielen, weil der Herr Rächer ist über dieses alles. Er wird Vergeltung ausüben, so wie wir euch auch zuvor sagten und ernstlich bezeugten. Davon hat er gesprochen. Man könnte einmal die Thematik, ich habe sie ganz kurz zusammengefasst in der Einleitung, aber immer wieder treffen wir auf solche Aussagen, welche reiche Thematik er schon in Thessalonich besprochen hatte, in dieser kurzen Zeit, die er da war. Denn Gott rief uns nicht zur Unreinheit, sondern in Heiligkeit. Merken wir den Unterschied der Präpositionen. Gott rief uns, ja, das stimmt, aber wie nicht? Zur Unreinheit. Er rief uns nicht, um ein unreines Leben zu führen. Wir kommen ja von der Unreinheit, von unserem zuvorigen Leben. Und Gott ruft uns nicht, um ein solches Leben weiterzuführen, sondern er ruft uns in Heiligkeit. Heiligkeit ist die Sphäre seines Rufes. Er selbst ist ein heiliger Gott, Christus ist der Heilige Gottes, der Heilige Geist ist ein heiliger Geist, das Evangelium ist ein heiliges Evangelium, die ganze Atmosphäre in der Evangelisation ist eine heilige Atmosphäre, es ist Wort Gottes, wird Wort Gottes verkündet. In diesem Raum der Heiligkeit wurden sie gerufen zu Jesus Christus. Das heißt, der ganze Staat war in Heiligkeit und das soll ihr Leben prägen. So fingen sie an, so sollen sie es fortsetzen. Gewiss ist denn also, und hiermit können wir für heute abschließen, wer beiseite setzt, setzt nicht einen Menschen beiseite, sondern Gott. Das heißt, wer dieses Wort, das ich euch eben geschrieben habe, einfach so auf die Seite tut, in den Schubladen und nicht weiter bedenkt, nicht ernst nimmt, der hat nicht einfach noch ein Menschenwort. Ich bin nicht einfach nur noch ein Schreiber. Ich bin nicht einfach nur noch jemand, der etwas erzählt. Ich habe eben Gottes Wort gesagt. Und wenn ihr das ablehnt und nicht ernst nehmt, was ich euch jetzt gesagt habe, dann habt ihr Gott abgelehnt. Dabei habt ihr Gott auf die Seite gestellt. Merken wir einmal die Konsequenzen. Auch mit so einem Wort können wir zu einem Bruder oder einer Schwester gehen, die in Gefahr steht, abzugleiten in dieser Beziehung. Gewiss ist denn also, wer beiseite setzt, setzt nicht einen Menschen beiseite, sondern Gott, der auch seinen Heiligen Geist in uns, wie lautet es? Wir lesen die Übersetzung, jetzt interessiert es mich. Das Wort geben steht, aber meine Frage ist, in welcher Zeitform? Hier. Wer sagt, mir gibt? Wie bitte? Gibt. Dort war gegeben hat. Welche da? Alte Elberfelder? Das ist interessant. Luther sagt gibt, das heißt die 48er. 84er, meine ich, Entschuldigung, ja. 84er, ja.
In deiner Übersetzung steht gab.
Ja.
In der alten 45 steht gegeben hat in euch.
Gegeben hat in euch. Moment mal. Ja, in uns. Ah, in euch?
Ja.
Oh, das ist interessant. Aber sehr wichtig für die Theologie, die Lehre vom Heiligen Geist, ist die Zeitform an dieser Stelle. Gott gibt nicht den Geist. Verstehen wir das? Und schon von daher meine ich, dass wir vorsichtig sein sollten mit dem Text, der den neueren Übersetzungen zugrunde liegt. Das ist ein eklektischer Text, das heißt ein zusammengebastelter Text von verschiedenen Manuskripten, die als bessere gelten sollen, als der bewährte, der sich bis zur Reformationszeit bewährt hatte, als der traditionelle Text, man nennt ihn den überlieferten Text. Und immer wieder merkt man, dass es wohl um mehr geht, als nur um kleine Wörtchen oder Wortteile oder einzelne Verse, die nicht die Lehre betreffen würden. Die Lehre ist sehr wohl betroffen von den Unterschieden in den Manuskripten und zwar sehr stark betroffen. Hier ist eine Stelle. Wenn es wirklich stünde, dass Gott den Heiligen Geist gibt, würde ich das annehmen. Dann würde ich das annehmen. So wird auch sehr oft gesprochen in christlichen Kreisen. Gott gebe uns den Geist für den heutigen Abend. Zum Beispiel kann gebetet werden. Das ist nicht die Formulierung der Heiligen Schrift. Und wenn es stimmt, dass der traditionelle Text, der überlieferte, der bessere ist, dann merken wir hier die Konsequenz an dieser Stelle. Gott gab uns einmal diesen Geist und seitdem er diesen Geist in uns gab, das stimmt mit Römer 5, Vers 5 überein, diesen Geist dürfen wir nicht betrüben, verletzen. Darauf legt die Schrift großen Wert. Das ist noch ein Appell des Apostels Paulus. So, das würde genügen für heute.